also dann, das macht einfach auch Spaß. Also warum ich das getan habe? Ganz einfach, weil ich nochmal irgendetwas Sinnvolles tun wollte in meinem Leben. Das ist eigentlich die Antwort darauf.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ja, in diesem Podcast geht es ums Anfangen, das Ausbrechen aus der Komfortzone und verschiedensten Startup-Stories von Menschen, die ja, eine Idee hatten, ins kalte Wasser gesprungen sind und einfach mal angefangen haben und ihre Ideen umgesetzt haben oder gerade noch mittendrin sind in der Umsetzung. Dabei geht es konkret so um die ersten Schritte und die Hürden beim Anfang. Alle zwei Wochen, immer dienstags, gibt es eine neue Folge, die euch ja, bei der Umsetzung eurer eigenen Ideen hoffentlich weiterhelfen und inspirieren wird. Diese Woche bin ich mit Dirk Lenz im Gespräch. Er hat Gut24 gegründet, nach 20 Jahren Versicherungsmakler-Tätigkeit. Einfach nochmal, um was zu starten, um was zurückzugeben. Und um dieses Zurückgeben geht es auch im Prinzip bei seinem Unternehmen Gut24. Mehr dazu natürlich gleich im Interview. Falls ihr beim Hören dieser Folge irgendwas Spannendes aufgeschnappt habt oder irgendwelche Learnings für euch sich ergeben haben, dann ist es meistens immer schöner, wenn man das auch noch mit anderen Leuten teilt, die auch noch was davon haben könnten, die vielleicht hier auch diesen Podcast noch nicht kennen. Also geht gerne auf LinkedIn oder Instagram und erzählt kurz über diese aktuelle Folge und was ihr da vielleicht mitgenommen habt, warum es sich lohnt, hier reinzuhören. Markiert mich bei Instagram @kalteswasserpodcast und bei LinkedIn einfach Tilman Vorhoff, beides auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Und genau, dann sehe ich das und werde euch dann auch beim nächsten Mal in die Shownotes einen kleinen Shoutout geben, als kleines Dankeschön fürs Teilen und quasi Feedback in den sozialen Medien. Dir kommt jetzt hier noch mit einem kleinen Teaser und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und viel Spaß mit dem Interview.
Ja, hallo, hier ist der Dirk von Gut24. Ich bin 58 Jahre alt und wenn du wissen möchtest, wie du ohne eigenes Geld in die Hand zu nehmen, Gutes tun kannst und spenden kannst, wenn es dich interessiert, warum man mit 58 Jahren noch ein Sozialunternehmen gründet und wenn du der Meinung bist, dass du noch nicht alles weißt, was zum Thema Versicherung zu sagen ist und der schlechte Ruf vielleicht gar nicht so unbedingt gerechtfertigt ist, dann solltest du dir diese Folge jetzt anhören, denn mit Versicherung kann man extrem viel Gutes tun und ich erkläre dir nachher wie.
Ja, hallo lieber Dirk.
Ja, hallo Tilman, ich grüße dich.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir heute so ein bisschen über das Thema Versicherungen auch sprechen zu dürfen und auch das Thema Anfang und deine ersten Schritte und was so ja, deine Reise bisher war mit Gut24, dem Sozialunternehmen, was du gestartet hast. Ganz kurz, du bist 58 Jahre, das ist, damit bist du, glaube ich, schlägst du so ein bisschen aus dem Rahmen von dem typischen Startup-Alter, würde ich sagen. Warst ja 20, 30 Jahre lang, also lange Versicherungsmakler und hast dir jetzt gedacht, kurz vor der typischen Rente, dem Rentealter, 10 Jahre hast du ja noch, ist jetzt gar nicht so weit weg, dass du nochmal eine Idee, die du auch schon wohl länger hattest, nochmal umsetzen möchtest. Und da würde ich direkt mal einsteigen, was eigentlich deine Idee war, die ihr jetzt mit Gut24 in die Umsetzung bringt.
Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal danke, dass ich heute hier sein darf. Und ich gehöre mit Sicherheit zu den älteren Sozialunternehmern in der Szene. Allerdings muss ich dazu sagen, wir sind ja in einem Inkubatorenprogramm in Duisburg bei der Impact Factory entstanden. Und dort habe ich tatsächlich doch noch den ein oder anderen über 50-Jährigen auch kennengelernt. Also so ganz alleine bin ich da nicht in meiner Altersklasse. Ja, Tilman, die Idee zu Gut24 ist tatsächlich schon 16 Jahre alt. Und vor ziemlich genau 16 Jahren hatte ich die Idee, einen sozialen Versicherungsmakler zu gründen. Die Beweggründe damals waren ähnlich eigentlich, wie sie jetzt dann heute waren. Ich habe durch die Versicherungsbranche sehr viel positive Dinge in meinem Leben erlebt und mir ging es eigentlich immer gut. Ich habe einen schönen Job gehabt, es hat immer Spaß gemacht. Und gleichwohl hat diese Versicherungsbranche ja nun auch einen extrem zwielichtigen Ruf. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die finden Versicherungen irgendwie intransparent. Die Versicherungsvertreter sind alles Ganoven und diese Vorurteile. Und ich habe damals schon gesagt, Mensch, ich würde dieser Branche gerne mal was zurückgeben und mal zeigen, dass das so nicht alles richtig ist, was da gedacht wird. Und dann kommt noch etwas hinzu, und das war damals leider Gottes einer der Punkte, warum es nicht geklappt hat. Damals gab es halt noch keine Digitalisierung, wie sie heute gibt. Und deswegen war das Konzept damals auch nicht durchsetzbar oder umsetzbar, weil also viele tausend Menschen mit Makleraufträgen und Dokumenten zu versorgen, hätte extrem viel Post bedurft und viel Arbeit, und das hätte man nicht so einfach geschafft. Ich habe das Ganze dann irgendwann in die Schublade gelegt, und vor ziemlich genau anderthalb Jahren hatte ich das große Glück, die Christine Plex von Tausche Bildung für Wohnen kennenzulernen. Ein Kollege von mir ist ausgeschieden aus dem Unternehmen und hat mir die Christine als Kundin übergeben. Also sie war schon Kunde bei uns, ich wusste es gar nicht. Und ich habe mich bei ihr vorgestellt, habe sie kennengelernt, und sie hat mir ihre Tauschbar in Duisburg-Marxloh gezeigt. Dort werden also Brennpunktkinder nachmittags betreut mit Hausaufgabenbetreuung von Studenten, die im Gegenzug kostenfrei wohnen dürfen in der Tauschbar, also in dem Projekt. Eine ganz tolle Sache, und ich war sehr berührt und auch sehr beschämt, weil ich so als Versicherungsmakler in so einer tollen Umgebung saß, und da ist eine Frau, die wirklich seit Jahren ihr ganzes Herzblut da reinlegt, eben diesen Kindern zu helfen. Und ich habe dann einfach, weil ich mich so komisch gefühlt habe, gesagt, ich hatte ja auch mal so eine Idee. Und Christine hat sofort geschnappt und hat gesagt, damals haben wir es noch gesiezt, erzählen Sie doch mal. Und ich habe erzählt, und sie wurde ganz, ganz weiß im Gesicht und sagte, boah, das ist genau das, was die Sozialentrepreneurszene braucht, eine nie versiegende Geldquelle, nämlich Versicherungen zum Beispiel. Und ja, ich habe dann das alles abgewiegelt, und sie hat aber nicht locker gelassen, um es kurz zu machen. Es ist dann eben dazu gekommen, dass wir uns angemeldet haben in Duisburg auf das Drängen von der Christine hin. Und wir sind in dem Inkubatorenprogramm aufgenommen worden bei der Impact Factory, haben dort ganz, ganz viel Hilfe erfahren. Also eine tolle Sache für jedes Startup, wirklich zu empfehlen, sich Hilfe zu suchen über ein Inkubatoren- oder Acceleratorprogramm. Und dort haben wir auch den Jens kennengelernt, unseren Mitgründer, um es dann noch kürzer zu machen. Ohne ihn hätten wir eigentlich gut 24 nicht gründen können, weil er die ganze Impact-Expertise mitgebracht hat. Also wir haben uns, mein Partner Christian und ich, wir haben das zusammen angegangen, haben uns einfach vorgestellt, wir werden jetzt Sozialunternehmer. Und ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Und Jens hat uns also wirklich erstmal gezeigt, was da alles dranhängt, und hat uns mit uns Ethikregeln erarbeitet, hat mit uns Förderprogramme erarbeitet. Was wollen wir überhaupt fördern? Wie wollen wir fördern? Was ist überhaupt unser Ziel als Gut24? Und so ist also die Story entstanden, die heute, und da bin ich sehr stolz drauf, ganz weit weg ist von einem klassischen Versicherungsmakler. Heute sind wir ein Sozialunternehmen mit einem angeschlossenen Versicherungsmakler, der einfach das Geld verdient, was wir dann in positive Projekte investieren wollen und fördern wollen. So vielleicht als erste Einleitung mal.
Ja, du hast gerade schon mal so gesagt, die Idee ist schon ein bisschen älter auch. 15, 16 Jahre kam sie zum ersten Mal. Und das, was dich jetzt eigentlich zurückgehalten hat, war die Digitalisierung, habe ich so ein bisschen rausgehört. Ist das richtig?
Ja, es war einer der Hauptgründe, ja.
Okay, alles klar. Und die Christine, die du kennengelernt hast, die hatte ich quasi so ein bisschen gepusht, das weiter zu verfolgen, weil sie einfach gesehen hat, das ist eine super Idee. Versicherungen, da tauchen, ja, fließen Geldströme, die sowieso irgendwie im Verdeckten so ein bisschen, wahrscheinlich so in Form von Provisionen, einfach, ja, kontinuierlich auch fließen. Und das ist ja oft was bei, ich sag mal, solchen Sozialunternehmen manchmal nicht der Fall ist. Da sind viele, glaube ich, auch auf Spenden angewiesen oder dass irgendwie ein Produkt gekauft wird, womit dann wiederum anteilmäßig was, ja, finanziert werden kann. Ein Produkt, so eine Flasche oder so, kaufe ich zum Beispiel jetzt nur einmal eigentlich, ne? Da bin ich dann wieder auf einen neuen Kunden angewiesen, einen neuen Kunden. Und ja. Der Vorteil bei euch ist natürlich, dass das einfach regelmäßig, kontinuierlich reinkommt. Das Inkubatorenprogramm, was du gerade gesagt hast, hat euch auch sehr geholfen. Kannst du vielleicht ein, zwei Punkte rausnehmen, die besonders, ja, euch besonders geholfen haben? Also die wirklich so nochmal so ein, vielleicht ein Aha-Moment bei euch ausgelöst haben oder dann, so ein bisschen das Eis gebrochen haben?
Also wenn man jetzt wirklich auf die Impact Factory speziell eingeht, dann ist es mit Sicherheit so gewesen, dass da halt ganz tolle Menschen uns unterstützt haben, Workshops angeboten haben, sehr viel Expertise vermittelt wurde. Und ich glaube aber, dass jetzt unabhängig von der Impact Factory das Wesentliche, also der absolute Gewinn an diesem Programm war die Erkenntnis, wie wichtig die Vernetzung ist in der Social Entrepreneur Szene. Also wenn ich heute jemanden, und ich habe ja nun auch das große Glück, dass ich jetzt in den letzten Monaten schon mehrere Dutzende Gespräche mit Startups geführt habe, um einfach diese Startups wieder zu unterstützen bei ihrer Journey, bei ihrem Weg und meine Expertise, die ich ja nun als Geschäftsmann seit 30 Jahren aufgebaut habe, nicht nur im Versicherungsbereich, ob es um Gründung geht, ob es um die richtige Firmenform geht, ob es darum geht, in einer tollen Idee ein Business Case zu finden, also eine Möglichkeit zu finden, wie man damit auch Geld verdienen kann. Solche Gespräche in Richtung Kooperation, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, habe ich sehr viele geführt. Und ich habe immer wieder nur einen einzigen wichtigen Rat am Anfang: sucht euch ganz viele tolle Gesprächspartner, vernetzt euch. Reflektor Network ist ein Riesennetzwerk für Sozialunternehmer, ist auch bei uns entstanden in Duisburg. Ganz, ganz tolles Projekt. Also da kann man ganz viele Leute kennenlernen. Ich habe da selber schon unglaublich viele tolle Kontakte gemacht. Und das ist so meine Quintessenz aus dieser Inkubatorenzeit, dass ich sage, das Wichtigste war eigentlich zu lernen, dass man in der Sozialunternehmerszene, wenn man eine gute Idee hat, offen darüber redet. Und die anderen dann nicht sagen, boah super, ich mache das jetzt auch, sondern ich hatte auch mal so eine tolle Idee, lass uns gemeinsam. Während in der alten Welt, wo ich herkomme, hat man ja solche Ideen gerne für sich behalten. Immer Angst gehabt, wenn ich jetzt zu schnell darüber rede, dann kommt einer und nimmt mir das weg. Und das gibt es überhaupt nicht mehr in der Sozialunternehmerszene. Und das genieße ich gerade sehr. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch aus diesem Jahr in Duisburg halt mitgenommen habe.
Ja, spannend, dieser Wandel hin zum, je mehr ich teile, desto mehr Hilfe bekomme ich auch von ja. außen, anstatt Scheuklappen und irgendwie alles in meiner Schatzkiste ja. behalten und dann da ausarbeiten und dann im richtigen Moment irgendwie rausholen, in der Hoffnung, dass kein anderer irgendwie da mal reingeguckt hat in meine Schatztruhe.
Ja, ja, ja.
Das hast du schön dieser Wandel hin zu, wir unterstützen uns einfach gegenseitig und mit je mehr Leuten ich drüber rede, desto mehr Hilfe und Unterstützung kann ich auch kriegen aus unterschiedlichsten Ecken. Ja, spannend. Du bist auch nicht der Erste, der das auch mal, der genau diese These unterstützt. Also wir sprechen ja viel mit Sozialunternehmern hier im Podcast und das ist ein Punkt, der auch immer wieder kommt. Vernetzung und es ist tatsächlich so, je mehr man drüber redet, über seine Idee, desto mehr Hilfe kommt von außen und ja, die Befürchtung, dass jemand die Idee klaut, ist eigentlich tatsächlich was irgendwie damals vielleicht eher so war. Klar gibt es Konkurrenz, ne, auch zwischen so Startups, aber ich glaube, in der Sozialunternehmer-Szene ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Also gibt ja zum Beispiel die Gorilla-App, ne, die hier in 10 Minuten da mit dem Fahrrad Essen rausfahren und da gibt es jetzt einen direkten Konkurrenten, Flink zum Beispiel, der sich jetzt entwickelt hat. Ne? Klar, sowas passiert schon. Aber so wie du es auch gesagt hast, je mehr man drüber spricht, desto mehr Unterstützung kriegt man eigentlich. Vor allem in der Sozialunternehmerszene, das glaube ich auch. Ja. Du hast jetzt gesagt, Versicherungen, ihr wollt im Ganzen so ein bisschen einen neuen Anstrich auch verpassen. Für mich persönlich ist Versicherung auch eher sowas Lästiges. Man muss sie irgendwie haben. Es macht nicht ganz so viel Spaß, sich darum zu kümmern, weil es gibt 1000 Vergleichsportale und ich bin jetzt auch nicht aus der Generation, wo wir zum Beispiel mit Versicherungsmaklern viel Kontakt gehabt haben, sondern der erste Ratgeber ist das Internet, googeln und vergleichen, was ist denn hier das Beste und Günstigste und das dann einfach mit ein paar Klicks abschließen sozusagen. Und aus der Vergangenheit gibt es ja tatsächlich auch, also es ist nicht die Branche, die am vertrauenswürdigsten sozusagen als Image das auch hat. Und ihr wollt jetzt einen neuen Anstrich dem Ganzen verpassen. Wie sieht denn dieser Anstrich aus? Also wie habt ihr das vor und was wollt ihr da quasi drüber streichen oder vielleicht neu machen, anders machen?
Ja, also drüber streichen ist ja immer ein Verdecken.
Genau.
Also grundsätzlich wäre es vielleicht, wenn ich einen Schritt ganz kurz zurückgehen darf, klar, um einfach mal die Story zu erklären, warum das so interessant und so spannend ist, sich mit Versicherungen zu beschäftigen.
Ja.
Also der Elevator-Pitch von Gut24 ist eigentlich ganz schnell. Lass uns das nehmen, was eh schon da ist und daraus was Gutes machen. Nämlich die Versicherungsbeiträge zahlst du ja sowieso schon. So, jetzt verstecken sich in jedem Versicherungsbeitrag, fast jedem, eigentlich in jedem, verstecken sich Betreuungsprovisionen. Also Gelder, die du sowieso bezahlst mit deiner Haftpflicht, Hausrat oder was auch immer. Und diese Versicherungsbetreuungsprovisionen, die dann deinen Beitrag beinhaltet, die bekommt zu 50% der deutschen Verträge jemand, den du gar nicht kennst unter Umständen. Also die viele Verträge sind unbetreut. Oder sie bekommt dein Makler, dein Versicherungsagent oder wer auch immer.
Also wenn ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel übers Internet Check24 meine Versicherung abgeschlossen habe, dann kriegt Check24 da einfach Anteile und ich krieg's gar nicht mit, weil genau, bei mir steht es 50 Euro im Jahr und die zahle ich halt, aber je nachdem, wo ich es jetzt abgeschlossen habe, kriegt halt noch jemand dann Provisionen, wo ich gar nicht sehe, also, wie viel Provision der auch bekommt. Okay.
Okay, und jetzt, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, in Deutschland fließen im Jahr 2019 16,7 Milliarden Euro Provisionen an Versicherungsbetreuer, Abschlussvermittler, an Leute, die Versicherungen beraten oder verkaufen. Und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, das heißt, du zahlst mit deiner Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, was auch immer, sowieso schon für die Betreuung, dann sagen wir, komm doch zu uns, lass uns doch die Betreuung weitermachen. Du kriegst einen hochprofessionellen Versicherungsmakler mit einer langjährigen Expertise. Du kriegst ein hybrid-digitales Modell. Das heißt, du kannst selber entscheiden, möchte ich voll digital betreut werden über unseren digitalen Versicherungsordner, wo du alle deine Verträge findest, so ähnlich in Anführungszeichen wie bei Clark, halt nur ein bisschen sozialer. Du hast die Möglichkeit zu sagen, ich brauche eigentlich niemanden zu sprechen. Ich kann alles alleine machen, vom Schaden melden bis hin alles mit einem Knopfdruck auf dem Handy. Oder du sagst, es gibt Themenbereiche, über die möchte ich schon mal gerne reden. Dann hast du die Möglichkeit, mit uns eben wirklich mit Profis auch ins Gespräch zu gehen. Diese Möglichkeit bieten wir als Makler. Und gleichzeitig sagen wir dir, du brauchst noch nicht mal was Neues zu machen. Also deine Haftpflicht kann so bleiben, wie sie ist, wenn du möchtest. Aber wir bekommen diese Betreuungsprovision durch den Wechsel zu uns. Das heißt, wir müssen dir nichts Neues verkaufen. Wir müssen auch nicht immer ständig wieder dich überzeugen, dass du jetzt doch wieder über Versicherung reden musst. Du brauchst eigentlich nur 3 Minuten uns die Verträge übertragen. Und wenn du möchtest, ist für dich die Sache danach okay. Und du bekommst von uns dann einen Teil dieser Provision, nämlich den Teil, den wir dürfen, bekommst du von uns jährlich in Form von GoodSense und kannst die selber vergeben für soziale Projekte. Das heißt, du selber hast ein Mitbestimmungsrecht, was wird denn gefördert. Und darüber hinaus, der gesamte Gewinn, den Gut24 macht, also alles das, was noch mehr reinkommt als diese 1000 GoodSens, geht in soziale Wirkung bei uns. Und das haben wir sichergestellt, auch glaubwürdig sichergestellt, dass das nicht geändert werden kann. Das heißt, wir können nicht irgendwann sagen, boah, jetzt sind wir super erfolgreich, jetzt möchten wir doch die Gewinne für uns. Das ist nicht möglich, weil wir eine gemeinnützige Dachstruktur geschaffen haben und die verbietet das halt einfach. Also das ist so ein bisschen die Story dahinter. Und was wir ändern wollen bei Versicherungen, ist eigentlich 2 Dinge. Zum einen ist eine Versicherung als solches für mich persönlich eines der nachhaltigsten Dinge, die es gibt. Nämlich eine Versicherung ist dazu da, ein Risiko, das ein Einzelner nicht tragen kann, auf viele Schultern zu verlagern. Für mich also eine durchaus extrem nachhaltige Denkweise. Sozial und gemeinschaftlich. Und die Versicherungsbranche hat ja nur deswegen in Deutschland so einen schlechten Ruf, weil es eine Zeit gab, in der, und da will ich jetzt niemanden persönlich mit vors Knie treten, aber es war halt so, in der halt Elektriker und Fliesenleger und das alles tolle Berufe abends losgegangen sind und haben Versicherungen verkauft. Also diese klassische Zeit der Strukturvertriebe. Und da war wirklich unglaublich viel im Argen und da wurde wahnsinnig viel Geld verbrannt und Vertrauen verbrannt in dieser Zeit. Und das ist in Deutschland eine Besonderheit. In Amerika ist zum Beispiel der Financial Planner ungefähr auf dem Niveau eines Universitätsprofessors oder eines anderen angesehenen Menschen. In Deutschland ist das leider noch nicht so. Also da möchten wir ein bisschen was dagegen setzen. Und natürlich ist die Branche als solches auch noch nicht wirklich nachhaltig. Also da fangen gerade so leise Pflänzlein an, den Kopf aus dem Boden zu stecken, um das mal als Metapher zu benutzen. Und wir möchten einfach so ein bisschen Power da reinbringen und klar machen, dass es einfach nicht mehr sein kann, dass Gewinne komplett privatisiert werden, dass man Gewinne auch ein Stück weit sozialisieren muss. Dass es eben einfach wichtig ist, dass man an die Enkelfähigkeit unserer Geschäfte denkt, unseres Business denkt und Versicherungsgesellschaften motivieren zu sagen, bringt neue Tarife raus, bringt die Hausrat, die eben ökologische Materialien bezahlt, die eben Chemie vermeidet, wenn ein Schaden beseitigt werden muss oder. Also es gibt ganz viele Ansätze. Mhm. Das ist ein dickes Brett, da sind wir uns drüber im Klaren, werden wir nicht alleine schaffen, da brauchen wir viel Hilfe und viele Leute, die auch überzeugt sind, dass das sein muss. Aber wir werden auf jeden Fall nicht aufhören, diese Story nach vorne zu tragen. Also das ist so ein bisschen der, neben dem Geld für das soziale Startup, was wir generieren wollen, ist das so der Nebeneffekt, dass wir sagen, wir können natürlich auch viel für die Branche tun.
Ja, ich meine, du hast auch gerade gesagt, da ist viel zu tun. Und das kann natürlich auch abschrecken, aber wenn man nicht anfängt irgendwo mal, ne, dann kann sich auch nichts verändern. Und ich habe nochmal ganz kurz auch zu dem Wechsel vielleicht, dass das vielleicht auch für den einen Hörer oder die Hörerin dann auch interessant sein könnte. Ich habe es jetzt nämlich tatsächlich gestern mal selber gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich schon mich mit euch unterhalte oder mit dir unterhalte, dann muss ich das natürlich auch mal vorher probiert haben, mal durchgemacht haben.
Herzlich willkommen.
Nicht, dass du mir was von 3 Minuten erzählst und nachher sind es dann doch irgendwie 10 Minuten. Es ging überraschend einfach. Ich musste noch nicht mal meinen Ordner aus dem Regal holen und da irgendwelche Kundennummern oder sowas Versicherungsnummern raussuchen. Also es war überraschend schnell, einfach mit ein paar Klicks. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als 3 Minuten, weil ich dieses Maklermandat nochmal einmal durchlesen musste am Anfang natürlich. Aber das ist einmal am Anfang gemacht und dann ging das auch. Ja. Von daher, das ging tatsächlich sehr, sehr unkompliziert und da ist jetzt quasi so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich jetzt meine Verträge euch sozusagen als Versicherungsmakler übergeben habe. Beschreibe es jetzt mal einfach. Und da ändert sich jetzt ja aber für mich im Prinzip erstmal nicht so viel. Nur das, also vom Preis letztendlich. Ne? Also das ist der gleiche Vertrag hier noch.
Der Preis bleibt gleich.
Nur, dass ihr den jetzt sozusagen, diesen Vertrag verwaltet sozusagen und als Ansprechpartner sozusagen jetzt auch zur Verfügung steht, wenn da mal irgendwas sein sollte, wenn ich die Versicherung mal nutzen will, zum Beispiel, weil ich irgendwie ein Fenster eingeworfen habe, etc. Okay.
Also, es ist alles richtig, was du sagst. Erstmal herzlichen Dank für das Vertrauen und ich freue mich, dass du zu den Sinnstiftern dazugestoßen bist. So nennen wir unsere Kunden. Und es ist tatsächlich so, du behältst deinen Vertrag so lange, wie du möchtest, unverändert, gleiche Prämie, gleiche Bedingungen, das wird nicht geändert oder da wird nichts dran geändert. Wenn es aus unserer Sicht Handlungsbedarf gibt, dann kriegst du natürlich die entsprechende Kommunikation von uns angeboten. Das heißt, wir werden ziemlich enges Storytelling und ziemlich enge Kommunikation mit unseren Kunden versuchen hinzubekommen. Das nächste, was du jetzt bekommen würdest, wäre zum Beispiel die Einladungsmail zu unserer GoodSense-Plattform. Mhm. Die kommt automatisch vom System. Du bekommst deine GoodSense für deine Verträge. Sobald die übertragen sind, bekommst du die Mitteilung. Und wenn ich feststelle oder die Kollegen feststellen sollten, dass da bei dir irgendwas massiv fehlt oder du irgendwas hast, was überhaupt nicht gut ist, dann würden wir dich natürlich auch informieren. Das ist übrigens Verpflichtung als Makler, das gehört zu unseren gesetzlichen Aufgaben dazu. Also vielleicht viele Leute wissen das nicht. Als Sicherheit auch ein bisschen für den vielleicht nächsten neuen Sinnstifter. Der Makler haftet per Gesetz für seine Tätigkeit. Das heißt, wir müssen für alles, was wir tun, gerade stehen. Wir haben auch gewisse Verpflichtungen. Wir sind Sachwalter des Kunden. Also wir dürfen nicht einfach sagen, jetzt sind wir hier Verträge und ist uns alles andere uns egal, sondern wir müssen natürlich auch gewisse Dinge aufrechterhalten und einhalten, die eben auch der Gesetzgeber sich so ausgedacht hat. Und von daher gesehen bist du redest niemals mit einer Versicherungsgesellschaft, sondern immer mit deinem Interessensvertreter, wenn du mit uns sprichst. Und wir sind natürlich auch bemüht, wirklich dir einen tollen Service zu bieten. Und auch die Versicherungsseite soll natürlich wirklich ein tolles Erlebnis sein, nicht nur die GoodSense zu vergeben am Ende. Also ich bin sehr gespannt, wir wirst ja vielleicht Feedback geben, wie dir die nächsten Schritte dir gefallen. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, das freut mich sehr.
Ja, ich meine, ich beschäftige mich ja viel jetzt auch im Vorfeld immer mit meinen Gästen und mit dem Unternehmen oder dem Produkt oder wie auch immer. Und in dem Fall wollte ich das einfach nochmal auch von Ihnen sozusagen auch testen und schauen, was dahinter steckt. Und es ist ja tatsächlich, also so ein bisschen wie mit Ecosia zum Beispiel, ne? Also ich kann jetzt entweder bei Google suchen oder ich kann bei Ecosia suchen. Letztendlich der Output ist, gut, das ist vielleicht nicht komplett gleich, das ist bei euch sogar noch besser, glaube ich, weil bei Ecosia basiert das jetzt nicht auf den Google Analytics und Google hat, glaube ich, noch schon viel mehr Daten gesammelt von mir und gibt mir dann noch einen Ticken bessere Suchergebnisse, aber nichtdestotrotz kriege ich bei Ecosia eigentlich das Gleiche, was ich bei Google kriege, nur gleichzeitig sorge ich dafür, dass das, was an Profit im Hintergrund quasi erwirtschaftet wird, dann für was Gutes eingesetzt wird. In dem Fall bei Ecosia für neue Bäume, die gepflanzt werden, bei euch für verschiedene Projekte, wo ich dann sogar noch selber aussuchen kann, für was ich diese Good Sense, die ich dann erhalte, auch, wo ich die dafür für investieren möchte oder einsetzen möchte, damit da das ein oder andere Projekt unterstützt wird. Also eigentlich was im Hintergrund sowieso irgendwie abläuft und wo Geld fließt, dass das einfach ein bisschen besser genutzt wird und die Geldströme besser gelenkt werden als bei irgendeinem anderen Versicherer oder Makler sozusagen in die eigene Tasche zu wandern oder in neue Produkte oder bei den Versicherungen gab es ja auch manchmal irgendwelche Skandale mit irgendwelchen Partys in Ungarn oder so. Deswegen ist es auf jeden Fall ein klasse Konzept, wo man sich dann auch fragt, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Woran liegt das, meinst du?
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Das wäre jetzt auch Mutmaßung. Ich habe so ein paar Ideen natürlich. Also eine Idee ist, es ist einfach noch kein weit verbreiteter Gedanke, dass man seine Gewinne, ich sage das jetzt mal ganz flapsig, nicht in der Garage deponiert oder im Garten, im Pool, sondern dass man eben sagt, okay, wenn das Haus warm ist, die Familie ist gesund, der Kühlschrank ist voll, man kann einmal im Jahr in Urlaub fliegen und alle sind glücklich und zufrieden, dann ist das eigentlich das Ziel. Und darüber hinaus sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, wie geht das denn weiter in dieser Welt? Und ich habe selber jetzt noch keine Enkelkinder im klassischen Sinn, dass ich sage, also die Enkelfähigkeit wäre jetzt für mich jetzt das Hauptthema. Aber ich werde da hinkommen, denke ich mal. Also ich habe zumindest zwei Stieftöchter und einen Sohn und werde da aus mit Sicherheit auch noch in den Genuss kommen. Und für mich ist es extrem wichtig, mir vorzustellen, dass nicht 2050, wenn ich vielleicht 90 Jahre alt bin, wir hier alle mit Problemen zu kämpfen haben, die wir nicht mehr im Griff kriegen. Und ich finde, jetzt ist der Moment da, was zu tun. Und wenn 17-, 18-jährige Schüler auf die Straße gehen und uns vormachen, wie es funktioniert, aufzustehen und was zu verändern, dann kann ich nicht hingehen und allen immer sagen, wenn dich was stört, dann mach was. Dann muss ich selber auch was tun. Und ich glaube, dass das Umdenken gerade erst stattfindet, diese Transformation zu begreifen, dass es eben jeder Einzelne ist, der was verändert und nicht immer der andere, der was tun muss. Und ich glaube, dass das natürlich in der Versicherungsbranche genauso wie bei Suchmaschinen oder bei Getränkeherstellern oder immer mehr ankommt. Es gibt ja super tolle Projekte und Beispiele, wo Leute sagen, ich denke einfach mal Wirtschaft andersherum. Und ich glaube, dass wir einfach vielleicht ja die Ersten waren jetzt. Oder es gibt ja so ein paar halbherzige Ansätze. Also es gibt ein paar Kollegen, die sich so ein bisschen grünes Jäckchen angezogen haben. Mhm. Ich nenne ja jetzt keine Namen, deswegen kann ich das so sagen. Mhm. Und ich glaube, dass das Konsequente am Ende auch entscheidend ist. Also man muss, wenn man diesen Schritt geht, dann auch ganz gehen und sagen, okay, ich verabschiede mich von diesen Gewinnen. Ich beschränke mich tatsächlich auf das, was alle Leute brauchen, auf ein vernünftiges Einkommen, unter Umständen eben zum Leben. Der Rest wird eben jetzt sozial eingesetzt. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir sagen, wir wollen wirklich tatsächlich konsequent sein und das auch zeigen, auch transparent zeigen. Das finde ich zum Beispiel bei Ecosia fantastisch, dass die offen zeigen, was passiert mit dem Geld. Oder bei Viva Con Agua, ein Partner von uns, wir dürfen uns auch Versicherungsmakler von Viva Con Agua nennen. Die machen das genauso toll. Die zeigen ganz transparent, wo geht das Geld hin. Das werden wir genauso machen. Und ich hoffe, dass wir
Wie macht ihr das? Also wie habt ihr vor, diese Transparenz zu sagen, herzustellen oder habt es vielleicht auch schon hergestellt? Weil das ist ja vor allem bei Versicherungen nicht so einfach, weil eben dieses Image da ist, dass das Geld irgendwo für irgendwas anderes verwendet wird. Also wie schafft ihr es da, diese Transparenz herzustellen, um dann auch das Vertrauen der Kunden sozusagen
Sicherzustellen? Es ist so ein Dreiklang, es sind so drei Schritte. Also wir sind ja, wie gesagt, offiziell erst gerade mal, ich müsste jetzt auf die Webseite gucken, da steht es, 90 Tage oder so online. Also es ist ja noch nicht so lange. Jeder, der ein bisschen sich mit Betriebswirtschaft auskennt, weiß, also Bilanzen und sowas gibt es da halt noch nicht. Wir werden, drei Dinge werden wir tun. Das eine machen wir bereits. Wir zeigen auf der Webseite vorne tatsächlich wie so eine Art Counter auch die Good Cents, die bereits geflossen sind. Da kann dann jeder sich selber ausrechnen, wenn das in dem Tempo weitergeht, was kommt da zusammen. Das zweite ist, in jeder Beratung, die wir machen, die meine Kollegen, Kolleginnen und ich machen, kann man uns im Gegensatz zu früher, wo der klassische Makler sofort blocken würde, offen fragen, was verdient ihr denn jetzt mit dem Vertrag? Und das sagen wir dir auch. Also null Berührungsängste. In der Haftpflichtversicherung werden im Schnitt 20% der Prämie als Kotage ausgeschüttet an den Makler. Das sagen wir dir. Und wenn du zu uns über eine Altersvorsorge sprichst, dann sagen wir dir auch, dass das größere Summen sind und wie hoch die sind. So, und der dritte Schritt wird sein, und das ist das, worauf ich mich am meisten freue, dass wir, wenn wir die ersten echten Ergebnisse zeigen können, also Zahlen auch haben, dass wir die ganz offen veröffentlichen auf der Webseite. Es wird eine Sektion geben, unsere Zahlen. Und da kann, so ähnlich wie bei Viacon Aqua oder bei anderen Unternehmen, kann jeder sehen, okay, Gesamteinnahmen, also Umsatz, Personalkosten für Miete, Raum, Marketing, Projektförderung in Good Sense, Förderung durch Gut24 direkt als Beispiel. Am Ende des Tages, es wird eben der Gewinn nach Steuern ausgewiesen, der Gesamtgewinn, das wird alles zu sehen sein. Und das ist auch eigentlich verpflichtend für mich, weil wir haben eine GmbH oben drüber. Da sind wir ja auch da, ja, ein bisschen auch natürlich gesetzlich geregelt, wie wir agieren müssen. Aber der Versicherungsmakler selbst könnte ja theoretisch als normale GmbH sagen, was muss ich meine Zahlen offenlegen? Nein, der wird auch seine Zahlen ganz klar offenlegen. Und das muss auch so sein, weil ich merke selber in den ersten 3,5 Monaten jetzt, dass es unglaublich viel Zuspruch gibt für unser Konzept, für unsere Story, aber trotzdem Berührungsängste. Also das ist so für mich so eine Krux, so ein bisschen so ein divergentes Gefühl. Ich bekomme in jedem persönlichen Gespräch bestätigt, eure Story ist sensationell, die Idee ist toll, sowas hätte man schon längst machen müssen, die Projekte, die ihr ausgewählt habt, sind klasse, was wollt ihr noch auswählen und. Und dann kommt aber oftmals, ja, aber ich gucke erstmal, was die anderen machen. Und ich glaube, dass diese Transparenz und diese Offenheit in den Zahlen nochmal so einen kleinen Schub gibt, dass man sieht, ey, da passiert wirklich was, weil wir werden natürlich keine 16,7 Milliarden Euro Provisionen kassieren. Das werden wir nicht schaffen und das wäre auch Wahnsinn. Aber wenn wir wirklich in diese Bereiche kommen, die ich mir mal vorgestellt habe, also in einen siebenstelligen Bereich pro Jahr, den wir in Förderung geben können, und wir können den auch das erste Mal ansatzweise zeigen, dann wird, glaube ich, jeder verstehen, dass es wirklich Sinn macht, hier mitzumachen und vielleicht wird die Conversion dann noch höher werden am Ende. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir diesen Knoten dann aufgelöst bekommen an irgendeiner Stelle.
Mhm. Ja, so ein bisschen, du sprichst gerade Knoten an auch. Wahrscheinlich was auch mit, also Ecosia gibt es ja auch, glaube ich, schon 10 Jahre, aber jetzt erst so in den letzten 2-3 Jahren habe ich das Gefühl, dass es immer mehr präsenter wird, weil sie vielleicht auch mehr Werbung schalten können bei YouTube oder wie auch immer, dass man das auch wirklich benutzt. Und selbst als ich Ecosia noch kannte, habe ich noch ganz lange irgendwie Google benutzt, ne, weil es einfach irgendwie drin war als Standard-Suchmaschine, wenn ich oben in die Leiste gehe und so. Also es hat lange gedauert, dass ich das bei mir selber sozusagen als erste Suchmaschine sozusagen eingespeichert habe. Oder von der Tomorrow Bank habe ich auch schon gehört, aber nicht direkt dann irgendwie geswitcht, obwohl es irgendwie ja deutlich, also viel, viel mehr Vorteile gibt als Nachteile. Mhm. Nachteile habe ich da auch noch gar nicht gesehen. Und das dann doch irgendwie, ja, auch wenn es nur ein paar Klicks sind, dann doch irgendwie ein bisschen dauert. Und finde ich spannend und wahrscheinlich steht ihr vor einem ähnlichen, ich meine, ihr habt gerade erst gestartet, jetzt im Januar, vor so einem ähnlichen Hügel, sage ich mal, die Leute wirklich dazu zu nicht zu drängen oder überzeugen, aber dass da diese Zögerlichkeit irgendwie besteht, dann da doch irgendwie diese 3 Klicks zu machen obwohl es eigentlich auch offensichtlich ist, dass es was ziemlich Einfaches ist, wenn ich was Positives für die Welt machen will, ist es sogar noch einfacher, als irgendwie Fahrrad zu fahren, weil da muss ich mich ja noch für anstrengen und mich bewegen. Das kann ich tatsächlich einmal, 10 Minuten ist das gemacht, kann ich aus eigener Erfahrung gerade auch bestätigen. Und es ist noch nicht mal was ich irgendwie, wo ich noch mehr für bezahlen muss, sondern es ist einfach nur ein Switch und ja, das, was irgendwie im Hintergrund abläuft, wird dann besser, sag ich mal, eingesetzt. Ja.
Also ich würde da niemals jemanden einen Vorwurf machen, weil ich selber als Mensch ja genauso funktioniere. Ich habe ja auch 2 oder 3 Jahre gebraucht, bevor ich das erste Mal meinen Stromanbieter gewechselt habe.
Ja.
Ohne jeden Grund, weil das war eine Sache von einer Minute oder 2, dann war das Ding gewechselt und der Strom fließt weiter. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mich auch sehr, sehr viel in meinem Berufsleben mit Psychologie halt beschäftigt, ganz einfach, weil eben jedes Gespräch, was in Richtung Beratung geht, auch Psychologie beinhaltet und das ist halt ein spannendes Thema. Und ich habe so einen Grundsatz, einer meiner Grundsätze ist, hol die Menschen da, wo sie stehen und zieh sie nicht einfach auf deine Seite. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir uns jetzt überlegt haben, okay, in der jetzigen Zeit, wo Nachhaltigkeit in aller Munde ist und wo das Thema also wirklich richtig groß rauskommt und ich glaube, der Zeitpunkt war nie günstiger, Sozialunternehmen zu gründen wie jetzt im Moment, haben wir uns überlegt, okay, wo stehen denn die Menschen und was wir jetzt zum Beispiel machen werden, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber das darf ich hoffentlich, wir werden in den nächsten Wochen eine Vereinskampagne starten mit Haus des Stiftens zusammen. Sieht also so aus, als wenn das funktioniert. Wir sind eigentlich fast fertig. Das heißt, wir werden jedem Mitglied eines Vereins in Deutschland die Möglichkeit geben, ganz gezielt über eine Landingpage seinen Verein mit seinen Versicherungen zu unterstützen. Also du gehst als Mitglied vom Gänseblümchen e.V., gehst du auf die Seite, suchst dir deinen Verein und sagst, okay, den möchte ich unterstützen mit meinen Good Sense. Wirst dann unser Kunde und unsere Technik im Hintergrund matcht euch dann und sagt, okay, wenn deine Verträge bei uns ankommen, gehen die GoodSense eben nicht zu dir, dass du sie an Tausche Bildung für Wohnen vergibst, sondern sie gehen automatisch zu deinem Verein. Ich verspreche mir davon 2 Dinge. Zum einen natürlich ein bisschen eigennützig, eine große Bekanntheit, weil eben sehr viele Menschen dieses Projekt praktisch kennenlernen werden, also kommuniziert bekommen. Zum anderen aber auch, so ein bisschen sowas wie eine Selbsterkenntnis bei jedem Einzelnen, das, was ihm nahe liegt, nämlich seinen Verein zu erhalten, der jetzt vielleicht gerade in der Krise Riesenprobleme hat, das führt dazu, dass auch dieses Umdenken bei jedem stattfindet. Ich kann ja doch was verändern. Ich bin ja doch in der Lage, was zu bewirken. Und wenn das so ein bisschen sich durchsetzt, dann wird das vielleicht auch in andere Bereiche schwappen. Also ich denke dabei nicht nur an Gut24, sondern ich denke dabei wieder an diese Transformation im Denken. Denn das ist mir persönlich sehr wichtig, dass die Menschen merken, dass sie Macht haben. Macht mit ihren täglichen, alltäglichen Zahlungsströmen zu bestimmen, was in dieser Welt passiert und nicht die Großen bestimmen zu lassen. Und das ist so ein bisschen die Story dahinter, hinter dieser offensichtlichen Akquiseaktion, eben auch neue Kunden zu gewinnen.
Ja, spannende Idee, über den Weg auch noch zu gehen, weil ich meine, aktuell habt ihr, glaube ich, so 6 verschiedene Projekte, die man die GoodSense auch verteilen kann. Und wenn dann aber auch noch da die Möglichkeit besteht, das zu unterstützen, wo ich selber aktiv drin bin und wo ich ja auch, wo auch so ein bisschen wahrscheinlich da mein Herz drin steckt in meinem eigenen kleinen Verein, das sogar noch direkt unterstützen zu können, ist spannender Ansatz. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob da die Hürde, sag ich mal, dann diese 3 Klicks zu machen, ein bisschen kleiner aussieht, weil man dann weiß, wofür man es irgendwie auch dann macht, ne?
Ja, und das Schöne ist, Tillmann, du hast das am Anfang mal kurz erwähnt, diese Förderung ist ja nicht einmalig, sondern jedes Jahr erneut. Das heißt, du unterstützt deinen Verein nicht nur jetzt einmal, sondern du unterstützt ihn im Grunde genommen, wenn du möchtest, die nächsten 10 Jahre jedes Jahr wieder mit deinen Versicherungen. Und das macht es ja so besonders, das ist so der Unterschied zur normalen Spende. Ne? Du musst einmal dein Portemonnaie aufmachen, nimmst 20 Euro, spendest die, okay. Aber hier ist es so, du musst kein Geld ausgeben und du spendest jedes Jahr. Und ich hoffe, dass diese Idee oder auch diese Message sich durchsetzt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
Ja, vor allem auch mit einer Sache, die ich sowieso brauche, wo ich gar keine andere Wahl habe. So eine Haftpflicht brauche ich halt einfach, ne? Das ist nicht was, wo ich mir überlegen kann, ja, gönne ich mir das oder nicht, irgendwie so ein Abo, sondern das ist was, das zahle ich sowieso und von daher noch eigentlich viel einfacher zu sagen, ja komm, dann wenigstens für was Gutes. Ich würde hier gerne nochmal so einen kleinen Switch machen, Richtung so ein bisschen auch Komfortzone verlassen oder vielleicht auch also diese, das, was bei euch in der Anfangsphase, bei den ersten Schritten auch euch entgegengekommen ist. Ihr seid jetzt im, ja genau, 2020, hast du gesagt, seid ihr in das Inkubatorenprogramm auch eingestiegen, habt da, du hast gesagt, Vernetzung war so das, was euch auch am meisten da geholfen hat, einfach mit den verschiedenen anderen Leuten, die da coole Ideen haben, sich zu vernetzen und gegenseitig quasi anzuspornen und zu unterstützen. Was waren denn vielleicht nochmal so eine so ein paar Hürden, die euch in den Weg gelegt worden sind oder die euch vielleicht auch schon bewusst waren, die auf euch zukommen, und wie seid ihr daran gegangen?
Ja, also Hürden gibt es natürlich immer, wenn man ein Unternehmen gründet im Bereich rechtliche Angelegenheiten, steuerliche Angelegenheiten. Das sind immer solche Painpoints, wo man durch muss. Ich habe selber überhaupt keine Erfahrung gehabt im Gemeinnützigkeitsrecht. Das war für mich so ein bisschen so etwas Neues, wo ich gesagt habe, mal gucken, was da auf mich zukommt. Ich habe immer nur gehört, dass das nicht so ganz einfach ist. Das war einer der Punkte. Dann ist es natürlich.
Wie hast du es dann geschafft oder wie habt ihr es dann geschafft? Da
mit ganz toller Unterstützung von Partnern aus der Impact Factory. Also okay. Da gibt es Experten, also die uns einfach. Wieder. Ja, das waren einfach Profis, Vollprofis, die sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, die einfach gesagt haben: Okay, wir helfen euch jetzt auf die Füße. Und das ist eigentlich so der Punkt, der extrem hilfreich. Das meinte ich mit diesen Vernetzungen, mit diesem sich gegenseitig eben in die Story hineintragen. Dann gibt es natürlich ein ganz großes Problem, das, glaube ich, jeder Gründer kennt. Was war zuerst da, Henne oder Ei? Also Mitarbeiter, Unterstützung, Woman und Manpower oder erst der Umsatz? Wie macht man das? Was sollen wir finanzieren? Sollen wir Geld uns besorgen für einen Anfang oder sollen wir es nicht tun? Wir haben uns dann für so eine, ich sage immer dazu liebevoll, so eine halbherzige Lösung entschieden. Wir haben ein Crowd-Investing gemacht. Also wir haben ein Nachrangdarlehen ausgegeben mit einer ordentlichen Verzinsung und haben eben eine überschaubare Summe, es waren 100.000 Euro eingesammelt für den Start, und haben gesagt, okay, den Rest machen wir so ein bisschen Bootstrapping-mäßig, so aus eigener Kraft, weil wir gemerkt haben, dass unsere Story im Business-Bereich extrem gut ankommt. Also das war am Anfang gar nicht geplant, wir wollten erst nur im Privatkundenbereich starten und dieser B2B-Bereich hat sich eigentlich von alleine in unser tägliches Tun hineingemogelt, sage ich dazu, indem einfach die ersten Unternehmen, mit denen ich eh schon im Gespräch war aus meiner alten Zeit, signalisiert haben, boah, das ist ja riesig spannend, ihr macht ja einen ganz tollen CSR, also dieses Corporate Social Responsibility, die unternehmerische soziale Verantwortung, die heutzutage ja sogar von der EU ab einer gewissen Unternehmensgröße vorgeschrieben ist, die man zeigen muss. Die generieren wir ja praktisch ganz nebenbei mit. Also wenn ein Unternehmen seine Versicherung über uns macht, seine betriebliche Versorgung der Mitarbeiter zum Beispiel, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, dann fließen da ja sehr große Summen. Also das ist deutlich mehr als bei einer Privathaftpflicht. Mhm. Und aus diesem Geld entstehen ja auch wieder Gewinne. Und dieses Impact-Budget, so nennen wir das, also dieses Förderbudget, das kann man ja dann mit der Firma zusammen auch vergeben. Also wir vergeben ja nicht nur die Good Sense, sondern da gibt es ja noch ganz andere Töpfe. Und wenn die sagen, okay, wir haben die Möglichkeit mitzubestimmen, wohin Gut24 seine Gewinne gibt. Also das ist wichtig, das Geld kriegt niemals die Firma in die Hand. Also es gibt kein Cashback in dem Sinne, sondern es wird einfach nur mit der Firma zusammen entschieden, was wollen wir denn fördern. Und diese CSR, der da entsteht, der ist natürlich für ein Unternehmen kostenfrei, weil sie müssen die Versicherung ja eh bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass im B2B-Bereich eine unserer Hauptzukunftsstränge liegen wird. Und der hat uns ein bisschen ermutigt, gesagt, okay, wir brauchen nicht ganz so viel Geld für den Anfang. Wir kriegen vieles aus eigener Kraft hin, was auch bis heute ganz gut funktioniert hat. Toi, toi, toi. Also Pain Points am Anfang. Ja, es gibt immer wieder Rückschläge, wenn man plötzlich merkt, dass die Technik viel komplizierter ist, als man dachte. Wenn man merkt, dass eben die Partner, wir arbeiten mit einem großen Partner zusammen im Bereich Verwaltung von Versicherungsverträgen, damit das können wir gar nicht selber machen, dass diese Partner natürlich nicht so euphorisch motiviert sind, wie wir es sind und auch noch andere Dinge zu tun haben, als den ganzen Tag sich mit unseren Anforderungen zu beschäftigen. Manchen geht es da nicht schnell genug, das sind so die Dinge. Aber eigentlich haben wir viel Glück gehabt, weil wir ja aus einem funktionierenden Wirtschaftssystem kamen. Also wir sind ja nicht klassische Neugründer, also Studenten, die jetzt die ersten Schritte machen, sondern wir haben ja alle schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht und wissen ja, wie es geht. Und das war so ein bisschen der Vorteil. Also so richtig schlimme Niederschläge gab es eigentlich nicht, kann ich jetzt nicht mit dienen.
Okay, ja, nee, ist ja auch nicht schlimm. Ich freue mich für euch. Ja. Du bist jetzt, du hast auch gerade schon gesagt, ihr seid schon ein bisschen länger dabei, bis 58 Jahre. Warum jetzt noch den ganzen Aufwand, was Neues aufzubauen und zu starten? Du warst ja eigentlich Versicherungsmakler und hattest deinen Kundenkreis und ja, bis zur Rente ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so lang, ist vielleicht schon so ein bisschen in Sicht gewesen. Warum jetzt mit 58 noch was Neues starten?
Ja, also zum einen ist Rente bei mir nicht mit 67, sondern ich habe immer gesagt, ich werde so lange arbeiten, wie ich in der Lage bin, das vom Kopf und vom Körper her zu tun. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, mit 67 mich hinzusetzen und dann irgendwie, ich sag mal, Schach zu spielen oder was auch immer schöne Hobbys es gibt. Das ist der erste
Podcast, Punkt.
Der
zweite Podcast Punkt, hören.
Das, ja, oder Podcast machen ist viel besser als Podcast oder hören, so. Finde ich noch.
Ja, finde ich auch.
dachte ich mir. Und dann kommt noch hinzu, dass ich vom Grundsatz her wirklich jetzt nicht einfach so ein Klischee bedienen will, aber ich bin mir sicher, dass man gegen Ende seines Arbeitslebens irgendwann mal anfängt, sowas wie ein Resümee zu ziehen. Und ich sage das immer im internen Kreis, wenn niemand zuhört, und wir sind ja heute unter uns hier, ich sage immer alte Männer oder ich sage mal jetzt gendergerecht alte Menschen oder ältere Menschen kommen irgendwann auf die Idee mal zu sagen, Mensch, was hinterlasse ich eigentlich dieser Welt? Und ich persönlich habe mir diese Frage wirklich gestellt. Ich habe gesagt, okay, du hast jetzt dein ganzes Leben lang immer anderen Leuten erklärt, wie sie gewisse Probleme beseitigen können. Was hast du eigentlich selber getan, um Probleme zu beseitigen? Und dann habe ich festgestellt, nicht so viel, wie ich eigentlich gerne möchte. Und als dann die Christine mich angesprochen hat, also ich gebe ja auf und zu, alleine hätte ich das Projekt nicht mehr aus der Schublade geholt, aber als Christine so hartnäckig war und ich gemerkt habe, dass sie wirklich brennt für das, was sie tut und dass sie wirklich Probleme hat, weil wir müssen uns vielleicht auch mal darüber unterhalten, wo sind denn die Probleme in der heutigen Social-Entrepreneur-Szene? Das Problem ist ja, dass diese Leuchttürme, die es ja wirklich zuhauf gibt, diese tollen Projekte, die wirklich volle Kompetenz mitbringen und eine tolle Lösungsansätze, dass diese drei klassischen Finanzierungsmodelle, die wir haben, also Stiftungen, Spenden und öffentliche Ausschreibung, dass das nicht mehr ausreicht. Das reicht nicht mehr aus, um das zu finanzieren. Und Christine hat mir das sehr schnell klargemacht, dass eben Geld der Schlüssel ist, auch in der Sozialunternehmerszene, um diese Welt zu verändern. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich die Chance habe, und anscheinend ist das von außen sehr schnell so gesehen worden, dass dieses Projekt die Chance hat, etwas zu verändern, dann werde ich natürlich der Letzte sein, der sagt, ich gebe jetzt nicht nochmal alles und meine ganze Kraft, die ich noch habe, da rein, um das nach vorne zu bringen. Und dann kamen so schnell so tolle Leute dazu. Unser Team ist ja gewachsen. Wir sind ja inzwischen jetzt schon 8 Leute. Also dann, das macht einfach auch Spaß. Also warum ich das getan habe? Ganz einfach, weil ich nochmal irgendetwas Sinnvolles tun wollte in meinem Leben. Das ist eigentlich die Antwort darauf.
Okay. Das heißt, du hast das Gefühl gehabt, vorher war da noch nicht ganz so viel Sinn drin.
Für andere Menschen.
Ja.
Also für mich selber war das ein sehr sinnvolles Leben bis dato. Mhm. Ich habe also wirklich keinerlei Grund, mich zu beschweren. Aber ich habe so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, jetzt einfach auch mal was zurückzugeben. Weil wenn man eben ein tolles Leben führen durfte und glücklich und zufrieden ist und gesund geblieben ist, dann hat man so ein bisschen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, so das Bedürfnis einfach auch zu sagen, okay, und jetzt möchte ich gerne den Menschen meiner Umwelt auch mal wieder was zurückgeben. Das ist so wirklich der ehrliche Antrieb gewesen, zu sagen, ich gebe diese Kraft da jetzt rein und ja, ich habe auch die Chance, nochmal was Neues zu machen. Also das ist ja auch spannend. Also ich bin ein Mensch, der gerne sich ausprobiert und Herausforderungen liebt. Und ich bin jetzt eben Sozialunternehmer und musste erstmal eine ganz neue Sprache lernen. Also ich meine, CSR oder die SDGs, das war mir alles fremd. Ich wusste nicht, was das ist. Und auch mit der Customer Journey und mit dem Golden Circle konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Und das habe ich alles gelernt und das ist natürlich hochspannend.
Und hast da noch ein paar neue Begriffe ins Leben gerufen, wie Good Sense zum Beispiel.
Ja, das war eine tolle Idee, die wir hatten. Die haben wir im Team gehabt, die Idee.
Ja. Und was ist ein Good Sense? Vielleicht nochmal umgerechnet? Oder? Ich habe jetzt zum Beispiel
okay, 1 Euro Cent.
Ich habe jetzt nämlich 1000 Good Sense bekommen, als ich den
Switch gemacht habe. Ja, das sind 10 Euro. 10 das Euro. Ist das, was wir dürfen. Also ja. Andere geben About You Gutscheine für Versicherungsverträge als Bonus. Wir dürfen eben 10 Euro. Und dann haben wir gesagt, wir machen aus Good Sense. Und ich will jetzt mich nicht mit Payback anlegen, aber ich habe irgendwann mal gesagt, so kam das mit den Good Sense. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn die Leute die Payback-Punkte am Automaten umtauschen können in Good Sense, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Und so haben wir dann diese Good Sense entwickelt und gesagt, okay, wir möchten auch so eine Währung haben.
Ja, ja. Also es ist letztendlich nie zu spät, was Neues zu starten und die Ideen, Nein. Die man vielleicht auch schon 16 Jahre lang hatte, dann wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Digitalisierung weitergekommen ist, dann auch mal umzusetzen. Auch wenn man vielleicht mal den ein oder anderen Push noch braucht, so wie bei dir jetzt der Fall durch Christine, wo du einfach gesehen hast, okay, hier ist der Bedarf auch da, nach dem, was ich eigentlich schon, wo ich eigentlich eine Idee habe und das gerne umsetzen wollen würde, auch schon ganz lange, aber irgendwie nie gemacht habe und habe dann gesehen, okay, hier ist der Bedarf und das wird gebraucht, dann setze ich mich jetzt mal auf den Hintern und versuche das hier rauszuklüngeln, auch mit den ganzen kleinen Hürden, die mir da noch bevorstehen, in Form von, ja, wie läuft das eigentlich mit Gemeinnützigkeit in Deutschland und so weiter und so fort. Was ist, ich habe gelesen, ihr wollt bis 2025 10 Millionen sozusagen generieren für, um das dann quasi in Form von Good Sense in soziale Projekte umzusetzen. Das ist so erstmal euer großes Ziel bis 2025. Ja. Was ist denn darüber hinausgehend so euer Ziel?
Also zu den 10 Millionen vielleicht einfach nochmal ein Satz. Ich bin ein Mensch, ich habe mal gelernt, die Treppe putzt man von oben. Das heißt, Okay. Also ich setze mir Ziele so, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, sie zu erreichen. Ja. Weil ne, dann, wenn man die Hälfte schafft, ist toll. Also die 10 Millionen sind aber auch nicht unrealistisch, aus einem einfachen Grund, weil deine Frage zu beantworten, wir haben ja uns überlegt, richtig klassisch mit Businessplänen und ähnlichen Dingen, mit Excel-Tabellen und allem drum und dran, was wollen wir denn, wie wollen wir denn, was soll erreicht werden? Und wir haben irgendwann mal eine Zielgruppendefinition gemacht, diese klassische Customer Journey, und haben festgestellt, unsere Zielgruppe, die sozial engagierten Menschen, die wissen, dass die gelbe Tonne erst der Anfang ist und nicht das Ende der Nachhaltigkeit, die digital affin sind, die so in deinem Alter sind, also so in dem Bereich zwischen Anfang 20 und Ende 30, die also einen Computer im Schlaf bedienen, die fast alle Bankgeschäfte auf dem Handy machen und die gleichzeitig aber auch wissen, dass diese Welt sich verändern muss, damit es weitergeht. Das ist unsere Zielgruppe so. Da haben wir gesagt, okay, das beziffern wir, haben wir statistische Studien angestellt mit 10 Millionen Menschen circa in Deutschland. Und wir haben dann überlegt, ich habe mal irgendwann gelernt, wenn man ein vernünftiges Konzept entwickelt, kriegt man immer 1% Zuspruch. Ich habe gesagt, 1% ist viel zu viel, 0,35% haben wir angesetzt, also 35.000 neue Kunden. Und wenn 35.000 neue Kunden zu uns kommen würden und würden so wie du jetzt ihre Versicherung zu uns übertragen, dann würden im Jahr so zwischen 2 und 4 Millionen Euro Gewinn entstehen. Also diese 10 Millionen sind jetzt nicht so ganz unrealistisch. Und was soll danach passieren?
Aber ich finde das krass, dass man, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja tatsächlich im Vergleich zur Bevölkerung von Deutschland sind 35.000, ist ja minimal klein, aber so eine kleine Menge an Menschen letztendlich auch schon ausreicht, um so einen Impact dann zu generieren, dass man gar nicht komplett irgendwie halb Deutschland damit erreichen muss.
Nein, das wäre auch völlig unrealistisch an der Stelle. Und auch diese üblich gestellte Frage, ich nehme die jetzt vielleicht vorweg, die immer an der Stelle gestellt wird, was sagen denn eure Kollegen dazu, wenn ihr so viel Kunden denen wegnehmt? Es gibt in Deutschland aktuell noch ungefähr 160.000 Versicherungsvermittler. Also Menschen, die sich mit der Versicherungsvermittlung beschäftigen. Und wenn wir 35.000 Kunden bekämen, würden wir jedem fünften einen Kunden wegnehmen. Ich glaube nicht, dass das jemand wirklich merken würde und uns böse wäre. Also auch da an der Stelle, es ist wirklich viel Potenzial in diesem Markt. Und um deine Frage zu beantworten, was ist danach geplant? Weiter steigern. Also so viel wie möglich Geld generieren für die sozialen Projekte in diesem Land. die ja alle noch erst kommen auch. Also es gibt ja auch in 5 Jahren neue Startups oder auch zum Beispiel Unternehmen, die aus der Seed-Phase, aus der Gründungsphase raus sind. Das ist ja ein großes Problem in Deutschland, dass ein Startup das bewiesen hat, dass es gut ist, nach 3 Jahren aus fast allen Förderungen rausfällt und dann da plötzlich steht und alleine laufen muss. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir da sein und wollen tatsächlich auch mit einem ganz ausgeklügelten Fördersystem eben diese Unternehmen, die eigentlich schon fast am Ziel sind, unterstützen. Also da wird noch viel zu tun sein und wir brauchen ganz, ganz viel Geld dafür und wir machen das auch übrigens nicht alleine. Wir sind gerade dabei, uns einen Beirat zu geben, der aus Experten besteht, der mit uns gemeinsam diese Unternehmen auswählt und auch schaut, ob das wirklich Sinn macht, da Geld reinzugeben. Noch sind wir in der teilweise schönen und teilweise weniger schönen Situation, dass wir das noch nicht entscheiden müssen, weil wir das Geld noch nicht haben. Aber das wird kommen, da bin ich ganz sicher. Und dann wollen wir natürlich auch wirklich kompetent diese Mittel vergeben. Also nicht allzu viel in den Sand setzen, auf Deutsch gesagt. Wobei ich finde, dass in Unterstützung von Social Entrepreneurs tatsächlich wirklich jeder Euro, den man investiert, 100-mal besser investiert ist als im klassischen Shareholder-Modellen. Also wenn man 100.000 Euro Investitionen in ein soziales Projekt gibt, dann dürften die auch mal weg sein, weil man trotzdem ein Ergebnis erzielt, was diese Gesellschaft weiterbringt. Und wie viel Geld wurde schon vernichtet durch klassische Anlagen? Also von daher gesehen finde ich, dass dieser Sozialunternehmerbereich viel zu kurz gekommen ist bei der Finanzierung in den letzten Jahren. Und da wollen wir so ein bisschen rein.
Okay, also da kommt noch einiges. Einiges in Planung.
Wenn alle mitspielen, ja. Also, wir würden gerne, ja.
Ja, sehr gut. Hast du denn abschließend noch vielleicht so ein paar Worte für Menschen, die auch eine Idee haben, die aber vielleicht schon so ein bisschen vor sich hergeschoben haben und noch nicht so diesen Push bekommen haben wie du? Hast du da noch ein paar motivierende Worte, die dir vielleicht damals geholfen haben, auch quasi diesen kleinen Schritt zu machen und einfach reinzuspringen, auch wenn du noch nicht alles ausgeklügelt hattest, weil das erst später irgendwie auch teilweise möglich ist?
Ja, also für die Frage bin ich extrem dankbar, weil zum einen tatsächlich gerade in Duisburg der 5. Batch ausgeschrieben ist von der Impact Factories, also gerade Bewerbungsphase seit wenigen Tagen begonnen. Also ich kann nur jeden ermutigen, der also sagt, ich möchte gerne das nicht alleine machen. Ich brauche da so ein bisschen, ja, auch so diese Gruppendynamik. Einfach Experten, die wissen, wie es geht, die Probleme lösen können. Bewerbt euch bei der Impact Factory in Duisburg.
Geht das auch noch bis Ende Mai?
Das geht auch noch bis Ende Mai, ja.
Okay.
Ich glaube, ja. Also es hat gerade angefangen vor wenigen Tagen.
Okay.
Und ich persönlich würde tatsächlich einfach so einen alten Leitsatz von mir, den ich mal da habe. Ich habe mal mehrere Monate am Stück in einer etwas krisenhaften Situation meines Lebens über einen einzigen Satz nachgedacht, nämlich wer draußen will, nach draußen will, muss durch die Tür gehen. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort und man kann da wirklich, wenn man da anfängt drüber nachzudenken, hört man nicht mehr auf. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Idee, die einmal da ist und die anfängt zu brennen, lasst sie brennen, setzt sie um, geht durch die Tür und macht diesen Schritt. Also manchmal ist man einfach auch ein bisschen Opfer seiner eigenen Ängste und kann ich das und ach, wie soll das weitergehen, wovon soll ich dann leben? Und wirklich, es braucht genau diese Ideen, die jetzt vielleicht gerade jemand hat und sagt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Vielleicht ist das die Idee, die morgen die halbe Welt verändert. Und deswegen lasst uns das alle gemeinsam machen. Ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz viel Unterstützung. Es gibt ganz viele tolle Menschen, die euch unterstützen. Und je mehr man sich mit diesen Menschen trifft und vernetzt, stellt man fest, dass man schon viel früher hätte anfangen müssen mit dieser Idee. Und das ist so ein bisschen meine Message. Also ich kann jedem nur Mut machen. Und es darf auch jeder gerne sich an Gut24 an mich wenden, wenn er sagt, ich würde gerne mal mich mit dir unterhalten, also sehr, sehr gerne. Das ist mein Job jetzt bei Gut24, tatsächlich auch diese neuen Ideen kennenzulernen und auch mir anzuhören und auch ein bisschen vielleicht Hilfestellung zu geben. Und wenn es manchmal nur so ein bisschen Erfahrung ist, die ich weitergeben kann aus 30 Jahren, auch das hat schon den einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen Mut gemacht, zu sagen, Mensch, das kriegen wir hin. Also das wäre meine Bitte, macht es einfach.
Ja, sehr schöne Schlussworte. ich glaube, es ist sehr wichtig, auch tatsächlich dann den Mut aufzubringen, einfach mal die Tür aufzumachen. Man kann ja manchmal auch die Tür aufmachen und schon mal rausgucken kriegt dann vielleicht Lust, auch wirklich durchzugehen. Aber ich glaube, es ist noch viel schlimmer, wenn man dann irgendwann drin sitzt im Haus und dann merkt, okay, ich kann gar nicht mehr die Tür aufmachen. Und dann zurückdenkt und das bereut, dass man die Tür nicht aufgemacht hat und durchgegangen ist. Das ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Ich werde auch, also vielen Dank für das Angebot, dass man dich kontaktieren darf. Ich werde das deine Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinken, der Einfachheit halber. gut24.de werde ich auch mal verlinken, falls der ein oder andere jetzt gerade sich gedacht hat, alles klar, 3 Klicks kriege ich hin, ich möchte was Wunderbares oder mit meinen Versicherungen auch was verändern, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder cool, dass es die Möglichkeit auch gibt, weil davon wusste ich vorher vielleicht noch gar nicht. Werde ich in den Shownotes verlinken und wie gesagt, es ist ziemlich einfach, ich habe es selber probiert. Ja, von daher, lieber Dirk, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in hinter die Kulissen von gut24 und was man mit Versicherung auch Gutes machen kann. Und weiterhin viel Erfolg für euch mit den weiteren Projekten, die ihr noch geplant habt.
Ja, also Tillmann, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute neugierig gemacht habe, nicht nur auf gut24, sondern auf die ganze Sozialunternehmerszene als solches. Jederzeit wieder gerne.
Das war's schon wieder mit dem Kalten Wasser Podcast. Beziehungsweise waren ja auch gute 50, 55 Minuten. Da war wieder einiges dabei für mich, was ich mitgenommen habe. Schon während des Interviews natürlich und jetzt auch wieder nochmal beim erneuten Hören. Von daher hier auch gerne nochmal der Aufruf: teilt es gerne, wenn ihr der Meinung seid, es sollten auch noch ein paar andere hören. Markiert mich einfach und dann gibt es beim nächsten Mal einen kleinen Shoutout in den Shownotes. Ja, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, schaut gerne bei gut24 mal vorbei, kann ich euch nur ans Herz legen. Einfacher kann man gute und soziale Projekte nicht unterstützen, quasi im Schlaf. Ne? Also viele Leute erzählen immer, Geld verdienen im Schlaf. Und hier kann man im Schlaf spannenden, tollen Projekten einfach so unterstützen. mit Geldströmen, die sonst ganz woanders hinfließen, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wo die hinfließen. Also, schaut es euch mal an. Ist verlinkt in den Shownotes ebenfalls, wie ihr dorthin kommt. Und falls ihr den Dirk erreichen wollt, habe ich da auch die entsprechenden Kontaktkanäle verlinkt oder aufgelistet. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal wieder viel Mut für eure eigenen Ideen. Fangt an und ich freue mich dann aufs nächste Mal, wenn ich mich mit Michael Asshauer unterhalte, der auch schon einige Startups gestartet hat und unter anderem auch einen eigenen Podcast zum Thema machen. Also das wird auch spannend. Folgt dementsprechend dem Podcast hier, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.